Viele der Psalmen sind tatsächlich Gebete. Sie sind nicht nur als Lieder geschrieben worden, sondern, so wie auch bei dem heutigen Psalm, auch als Gebete. Es ist ein Segen des Herrn, dass wir David haben, wenn wir nun in sein Herz hineinblicken können. Wir lesen heute den 86. Psalm, Psalm 86. Die Überschrift des Psalms, das ist die Zeile, die in Schrägschrift gedruckt ist, in den meisten Bibeln. Und je nach Bibel, jetzt bei meiner englischen Bibel ist es über Vers 1, jetzt bei der deutschen, bei der Schlachter ist es der Beginn von Vers 1. Das ist die Überschrift und die ist inspirierte Schrift. Sie ist tatsächlich Teil des Originaltextes und so wie ich jetzt das auch lesen werde, da ermutige ich euch auch immer, diese Überschriften zu beachten. Nicht jede Kapitelüberschrift in der Bibel ist inspiriert, aber die Überschriften in den Psalmen sind inspiriert. Und wir lesen hier ein Gebet Davids. Ein Gebet Davids, das ist alles, was wir wissen. In vielen anderen Psalmen haben wir anders, zum Beispiel Psalm 87 von den Söhnen Korahs, ein Psalmlied. In dieser Situation haben wir jetzt ein Gebet von Davids und wir wissen nicht, was der Kontext ist. Wir können Spekulationen anstellen. In Vers 17 heißt es, dass es Leute gibt, die ihn angreifen und nichtsdestotrotz können wir manches im Psalm-Kontext auch sehen, nämlich Davids Leid als König und als Mensch. Und ich denke, wir können uns alle darin irgendwo wiederfinden. Und wenn wir es lesen, es wird in diesem Psalm auch das alttestamentliche Wort verwendet, welches auf Deutsch mit Flehen übersetzt wird. Und es ist einfach so, dass sehr viel Flehen in diesem Gebet enthalten ist. Wenn ihr mit dem Wort Flehen nicht vertraut seid, es bedeutet so viel wie Bittgesuch oder auch das zu fragen oder zu erbitten, ja erbetteln. Und es ist wohl eine der häufigsten Inhalte der Gebete des Volkes Gottes, dass wir Bitten vorbringen, dass wir Bitten vor Gott bringen. Wir machen es zu unserer Besserung, zu unserem Nutzen oder auch zu unserer Erleichterung oft, aber es gibt Zeiten, da ist das alles, was wir im Gebet vorbringen. Und wenn wir jetzt heute Abend dieses Gebet von David betrachten, dann hoffe ich, dass uns klar wird, dass es nützlich und nötig ist für die Seele, die auch den Herrn verherrlicht, aber dass eben auch die Gefahr besteht, dass es manchmal nur eine Wunschliste ist, die wir vor den Herrn bringen und dass es selbstzentriert sein kann. Dass es sich dann nur um unsere eigenen Bedürfnisse gehen könnte und nicht um die Herrlichkeit Gottes. Aber David ist balanciert, ist ausbalanciert hier, er ist in Balance. Und es ist mein Ziel, dass auch wir eine ausgeglichenere Sicht über Bitten und Flehen im Gebet bekommen. Lasst uns jetzt den Psalm 86 gemeinsam lesen. Ein Gebet Davids. Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Sei mir gnädig, o Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder, Du bist Gott, du allein. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen, und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir, und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreiches. O Gott, es sind Vermessene gegen mich aufgestanden, und eine Rotte von Gewalttätigen trachtet mir nach dem Leben. Sie haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Verleihe deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. Tue an mir ein Zeichen zum Guten, damit meine Hasser es zu ihrer Beschämung sehen, dass du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Das war das Lesen von Gottes heiligem und unfehlbarem Wort. Möge es ein Gewinn für unsere Herzen sein. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Philippi in Kapitel 4, die Verse 6 und 7, und er belehrt hier Männer über das Gebet. Vers 6: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das sind wundervolle Instruktionen. Er sagt dem Volk Gottes, wohin sie gehen sollen und wie sie ihre Sorgen vorbringen sollen. Für die von euch, die sich um die Sorgen dieser Welt kümmern, manchmal meinen wir mit den Sorgen nur die großen Sachen. Aber lasst mich euch ermutigen, es so zu hören. Sorgt euch um nichts, sondern seid alle Zeit auf euren Knien im Gebet. Sorgt euch um nichts, sondern seid alle Zeit auf euren Knien im Gebet. Ihr wisst, es wurde gesagt, es sind nicht die großen Dinge, die uns töten, es sind die kleinen Dinge. Es sind nicht die großen Dinge, die einen Elefanten niederstrecken, sondern es ist ein ganz kleines Projektil, das von einer großen Entfernung abgeschossen wird und das man gar nicht sieht. Es sind nicht die großen Dinge in einer Ehe, die die Partner voneinander wegtreiben, es sind die kleinen Dinge. Es sind die seltsamen Dinge in einer Beziehung. Es sind nicht die großen Dinge, die einen Mann zur Sünde führen in die Tiefe und ihn dann auch zerstören. Es sind die kleinen Dinge, die sich aufeinander aufbauen und Stück für Stück ihn in die Irre führen. Er vernachlässigt zum Beispiel das Gebet und dann vernachlässigt er auch Zeit im Wort und so kommt eins zum anderen. Es sind die kleinen Dinge, auch die kleinen Sorgen, die unsere Seele niederreißen. Und deswegen sagt Paulus auch zu der Gemeinde, lasst das nicht geschehen. Verbringt Zeit im Gebet mit Flehen. Er sagt uns, wir sollen beten und betteln vor dem Herrn. Wir sollen beten und betteln vor dem Herrn. Wir sollen mit ihm ringen. Alle die Dinge, die auf unserem Herzen lasten und all die großen und kleinen Dinge, die uns niederdrücken. Es ist eine wunderbare Anleitung, aber ich bekenne in meinem eigenen Gebetsleben, dann tue ich es nicht immer und wenn ich es tue, dann tue ich es nicht richtig. Und ich habe sehr wenig, oh, du bist so groß, Herr. Wie wundervoll sind all deine Taten und unter den Menschenkindern. Stattdessen klingt es oft so, mein Vater im Himmel, ich brauche das und dieses und jenes und so weiter. Ich bin oft einer, der nur klagt auf seinen Knien. Ich bringe oft Anliegen, die sehr schnell runtergerasselt sind. Und es ist eine schreckliche Sache für den Christen, wenn er kein ausgeglichenes Gebet hat. Und mit ausgeglichen meine ich ein Gebet, das reichhaltig ist und das auch verschiedene Teile beinhaltet. Und ich möchte das heute Abend auch beschreiben. auch in diesem Psalm zeigen, was David hier tut. Das ist vollkommen, weil es inspirierte Schrift ist, aber es ist auch ein Gebet, gesprochen von einem Mann, inspiriert durch den Geist, aber eben auch ein Ausdruck dessen, was in seinem Herzen war. Und wenn wir also auf David blicken hier, dann gibt es verschiedene Dinge, die wir hier auch bedenken, auch in Bezug auf Flehen. Und ein Gebet sollte Flehen beinhalten. Und das ist mein Ziel heute. Ich mag es nicht, 5-Punkte-Predigten zu halten, aber heute wird es eine. Der erste Punkt: Flehen ist, Flehen entspringt der Demut. Flehen entspringt aus Demut. Wenn wir zu stolz sind, um Hilfe zu bitten, dann werden wir niemals drum bitten. Flehen entspringt der Demut. Das zweite, und das ist herrlich, ich kann es kaum erwarten, zu dem Punkt zu kommen. Flehen fokussiert sich oder konzentriert sich auf Gott, nicht auf uns. Der Schwerpunkt, der Fokus liegt auf Gott, nicht auf uns. Das dritte, unser Flehen sollte den ganzen Menschen bedenken. Es ist leicht für uns, wir können uns oft einseitig betrachten, zum Beispiel denken, wir sind ganz geistlich. Wir können uns alles so leicht als rein geistlich betrachten, so himmlisch gesinnt, dass wir gar nicht auf das Irdische achten. Oder wir können so weltlich gesinnt sein, dass alles, was wir erbitten, dass wir nur um das bitten, was vor unseren Augen steht. Aber Flehen ist ein Bitten für das Herz, die Seele, die Augen, die Hände, den Geist. Echtes Flehen betrachtet den ganzen Menschen. Das vierte, Flehen wird immer im Glauben vorgebracht. Es wird immer gebetet im Glauben. Oft ist es so fast wie eine Stichpunktliste zum Abhaken, dass wir sagen zum Herrn A, B, C, D, E, F, G, wir bringen einen Bericht vor den Herrn, als würden wir jetzt für ein Gremium irgendwelche Highlights des Lebens berichten. Aber wenn wir beten, beten wir im Glauben, weil wir einen mächtigen Gott haben. Und deswegen sollen wir im Glauben beten. Wir haben einen mächtigen Gott, der große Dinge tun kann. Und hier sind wir. Und er hört uns. Denn wir haben einen mächtigen Gott, der mächtige Dinge, der große Dinge tun kann und uns hört. Und er wird das tun, was seinem Willen entspricht. Und das fünfte und letzte, und ich hatte überlegt, das zuerst zu predigen, aber ich möchte, dass ihr das besonders im Herzen behaltet. Flehen ist nicht allein. Flehen steht nicht allein. Wir haben den Trost des Herrn im Gebet bedacht, auch das Bekenntnis, auch Anbetung und Danksagung im Gebet. Es ist falsch, wenn wir ein einseitiges Gebet haben. David macht das hier nicht. Er berührt viele Themen. Und wir werden auch ein bisschen darüber reden und auch darüber, wie wichtig es ist, dass auch Bitten, es ist so notwendig, dass wenn wir von dem Herrn etwas erbitten, dass wir ihn auch anbeten, seine Macht verherrlichen und dass du dein Herz daran erinnerst, zu wem du da betest. Dass du dein Herz daran erinnerst, wer er ist. Deswegen brauchen wir ein ausgeglichenes Gebet, dass wir Gott sehen können und auch unsere eigenen Sorgen im richtigen Verhältnis. In Vers 1 lesen wir zunächst, wie David bei Gott um dessen Herabneigen bittet. Sein Flehen in diesem ganzen wunderbaren Gebet entspringt ganz der Demut. Und es gibt zwei Dinge, die hier im Herzen und Denken Davids vorgehen, die ihm diese Dinge sagen lassen im ersten Vers. Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich. Dieser Bundesgott, der mächtige Gott, der all die Plagen über Ägypten gebracht hat und das Volk Israel befreit hat aus ihrer Sklaverei. Neige dein Ohr zu mir, o Herr, also Jahwe steht hier im Original, denn ich bin elend und arm. Erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Die Dinge, die hier seine Gedanken dominieren, er nimmt die Größe seines Gottes wahr. Was ist Gebet? Gebet ist Reden mit dem ewigen und heiligen Gott des Himmels. Wir stehen in der Gefahr, Gott zu beleidigen, wenn wir nicht bedenken, wie groß er ist. Wenn wir uns ihm im Gebet nahen. Das ist das Erste, was David tut. Er fixiert sein Herz auf Gott. Und das ist hier in Vers 1. Das Zweite, was David bedenkt und was ihn treibt, ist, ich bin arm und elend. Er weiß seine eigene Kleinheit. Ich denke, Gott hat mir Wunderbares über Kleinheit gelehrt. Wann immer Will und ich durch Kalifornien reisen, um unsere Missionare zu besuchen, dann ist immer das ganze Thema der Reise. Wir sind immer beeindruckt von den Zeugnis beeindruckt, was Gott durch diese Gemeinden und die Familien getan hat, dass er ihnen gnädig ist und dass er immer wieder die Gemeinde wachsen ließ. Und es ist eine unbegreifliche Sache, dass Gott eine Kirche pflanzen kann inmitten einer liberalen Gesellschaft, die den Herrn hasst und seine Gebote hasst. Das ist groß. Oder wenn wir auch die großen Berge sehen, die dort sind und wo wir uns dann erinnern an seine Größe, auch der kalte Wind, der an seine Größe erinnert, oder es gibt so viele Dinge, auch die mächtigen Wassermassen, die auch im Himmel schweben als Wolken, die jederzeit runterprasseln können, tonnenschwer. Oder wir sehen auch Bäume, die so groß sind wie dieser Raum, in dem wir gerade sind. Gott ist groß. Eines, was ich als Pastor als sehr segensreich hier erlebt habe, ist durchzufahren, und zwar durch die Kornfelder unserer Gemeinschaft zu fahren. Es ist sehr leicht, sich sehr, sehr klein zu fühlen, wenn man in so einem Kornfeld ist. Oder wenn wir auch sehen, wie der Wind die Ähren auf dem Feld hin und her bewegt. Ich denke, dass es etwas ist, was Gott auch für alle gebraucht, die in einer Landwirtschaft tätig sind. Wir sehen ja, wir können den Samen streuen, aber wir können nicht das Wachstum bewirken. Wir können nicht den Regen oder Sonnenschein produzieren. Wir können auch nicht den Samen sprießen lassen. Wir können nur alles aus dem Weg räumen, was dem Samen schaden könnte. Und diese Samen sind sehr klein. Wenn wir im Gebet, sollten wir alle Zeit darum besorgt sein, zu erkennen, dass wir klein sind. David sagt das hier, ich bin elend und arm, und das ist der reichste Mann in ganz Israel gewesen. Und doch sagt er das. Wie fühlt David seine Kleinheit? Es ist deswegen, weil er im Gebet vor das Angesicht des Heiligen Gottes kommt. Er ruft fast aus wie der Prophet. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, wehe mir. Ich lebe inmitten eines Volkes unreiner Lippen. Es ist eine Selbsterniedrigung und eine Erkenntnis dessen, wer wir wirklich sind. Und ich denke, das ist der einzige Weg, wie David zu wirklichem Flehen kommt. Er bittet nicht nur um ein Gegenmittel, Heilmittel, sondern er bittet um die einzige Lösung seines Problems. Und das ist das, dass Gott sich als mächtig erweisen möge. Unser wirkliches Flehen muss wirklich das wissen, wir können tatsächlich uns selber nichts Gutes tun. Außer dem, dass Gott uns das Gute gibt, durch seine Verheißung und durch sein Wirken. Und das ist geboren aus der Demut. Wir sind Bettler vor seinem Thron. Wir sind arm und elend. Wir sind gedemütigte Menschen. Und er ist der souveräne, mächtige, gerechte Gott. Und wenn David kommt, kommt er hier auf Knien, er legt seine Krone ab. Und er ist dieser Mann, der reich ist nach weltlichem Maßstab, aber vor Gott ist er bankrott, verglichen mit den reichen, gefüllten Kammern der Verheißungen Gottes und seiner Gnade. Auch wenn wir in unseren Gebeten, sollten wir nicht selbst groß sein in unseren Augen, sondern wir sollten kommen auf unseren Knien vor den Herrn. Die christliche Gemeinde hat oft diese Gebetshaltung übernommen, wenn du auf deinen Knien bist und du fühlst die Schmerzen. Ich bin nur 30, aber die Zerbrechlichkeit des Leibes erlebe ich auch schon. Du fühlst den Schmerz in deinem Nacken und in deinem Rücken und du fühlst dich sehr klein und du könntest quasi in eine Kiste passen. Du bist auf deinen Knien niemand, aber du bist wertvoll für den Herrn. Du erkennst deine eigene Armut vor ihm. Und wenn wir ihn fragen, wenn wir mit irgendeinem Wirkung vor ihm etwas bitten wollen, dann müssen wir unsere Niedrigkeit erkennen. Und so ist es wichtig, das Flehen ist geboren aus der Demut. Das zweite, es fokussiert sich auf Gott. Ich möchte dich herausfordern, über deine Gebete nachzudenken und sie nachzuhören. Ich habe das ein paar Mal selber getan, wir haben ja auch Mikrofone, wenn wir predigen. Wir können sagen, was wir gesagt haben, ob es jetzt langweilig oder sich wiederholend ist oder sonst wie. Ich will dich ermutigen, dir selber zuzuhören. Alle Gebete, die sich auf Gott fokussieren, ziehen die Herzen in den Himmel, so wie es auch Calvin sagte. Ernsthaft gebe ich dir mein Herz. Und das sollten wir im Gebet auch tun, uns selbst Gott hinzugeben und uns ihm zu präsentieren, ihm allein. Und wirkliches Flehen fokussiert sich auf Gott. Wie weiß ich das? Das ist deswegen so, weil wir in diesen 17 Versen, da bezieht sich David 44 Mal auf Gott, wenn ich richtig gezählt habe. 44 Mal antwortet er seinem Herrn oder redet von seinem Herrn. Gott ist der Fokus seines Flehens. Er sagt, du bist Jahwe, der Bundesgott, ich bin der Knecht und du bist der Meister. Du bist meines Vertrauens würdig. Du bist der Gott, der die Quelle der Freude ist. Du alleine machst mein Herz fröhlich. Du bist liebend und du bist treu. Und du bist unbeweglich in deinen Taten. Du bist der Gott, der hört. Du bist Gott, der willens ist zu hören. Du bist der Herr aller Nationen. Und alle Menschen werden einmal sich vor dir beugen und dich anbeten. Du bist der Gott, der diese Anbetung würdig ist. Du bist wunderbar, wie es kein anderer ist. Da ist nichts, was deine Herrlichkeit nahe kommt. Du bist groß in deinen Werken und Herr, du belehrst die Herzen der Menschen. Du bist würdig meiner Furcht. Du bist der Erlöser meiner Seele, sagt David. Du bist gnädig, barmherzig. Du bist stark. Du bist mächtig. Du bist herrlich. Warum ist unsere Flehen so auf Gott fokussiert wie ein Laser? Das ist deswegen, wenn wir eine Bitte vor ihm bringen, dann bitten wir den, der die Macht hat, was zu tun. Wann immer David diese Bitten vor Gott bringt, da ist jede dieser Anfragen im Einklang mit dem Charakter Gottes. Lasst mich euch das nochmal vorlesen. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Sei mir gnädig, o Herr. Erfreue die Seele deines Knechtes. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Wir haben einen Gott, der willens und in der Lage ist. Wir haben den einzigen Gott, der durchhält. der das einzige gnädige Wesen ist, der einzige, der unsere Seelen erfreuen kann. Niemand sonst kann das. Er ist der einzige gute Gott. Er ist der, der sich freut, sein Ohr uns zu leihen und sich zu uns herabzuneigen. Wir fokussieren uns auf Gott in unseren Anfragen, weil es ist in seinem Charakter, dass wir im Glauben gestärkt werden. Warum in der Welt sollte ich Gott um Dinge bitten, von denen ich nicht glaube, dass er sie geben kann? Deswegen fokussiert sich unser Flehen auf ihn. Oft kommen wir im Flehen zu Gott und bringen viele Bitten vor, und dann ist das irgendwie so ein Innehalten. Und dann sind wir kaum besser als fernöstliche Mantra-Redner. Und wir nutzen es als eine Zeit, um ein bisschen Freiraum zu bekommen in unserem Denken. Und wir wiederholen es wieder und wieder, damit wir ein bisschen Pause haben können. Und dann, was machen wir nach dem Gebet? Wir sagen Amen und wir nehmen direkt alle Sorgen wieder auf uns. Freunde, wenn ihr vor Gott Anliegen vorbringt und all seinen Charakter und seine Macht und all das, was er ist, in all seinen wunderbaren Dingen, und wir über diesen Charakter nachdenken und darauf fokussiert bist, dann wird dein Gebetsleben kein Komfort sein, solange er nicht darauf antwortet. Wenn du einen Gott wie diesen bedenkst, wie kannst du dann nicht überzeugt sein, dass wenn du den ganzen Tag und Nacht zu ihm rufst, dass er auch kommen wird zu deiner Hilfe? Unser Flehen muss sich konzentrieren auf Gott. Es muss, sonst ist es kein echtes Flehen. Drittens. Unser Flehen muss den ganzen Menschen betrachten. Es ist so oft, dass unser Bitten ist minimiert wird und vergeht durch irgendwas organisch Wiederholendes. Versteht ihr, was ich meine? Ich bete für das und das Problem und dieses Leid und diesen Schmerz im Leib, im Fleisch. Und das ist so ein Wiederholen von den schlimmen Dingen und Leiden, die Menschen tatsächlich haben, die auch gut sind, dass sie vor den Herrn gebracht werden, den großen Arzt. Aber das ist alles, was sie jemals vorbringen. Aber für was betet David darüber hinaus noch? Für seine Seele. Wie oft, Christen, betet ihr und bittet den Herrn um, tu ein Werk in meinem Herzen. Hilf mir, dich zu fürchten. Eine mein Herz in der Furcht Gottes. Zeig mir deine Macht, zeig mir deine Stärke. Erfreue meine Seele, denn du bist der einzige Gott, der das tun kann. Ich brauche dich, du bist der, der mein Haupt erhebt. Du alleine, Herr, kannst ein Werk in mir tun, das ich nie tun kann. Und du kannst eine Menge meiner Sünden vergeben. Und ich bin niedrig und bedürftig, Herr, tue meiner Seele Gutes, heile meinen gebrochenen Leib, heile meine gebrochene Seele. Ich fürchte, dass wir oft nur Gebete haben oder unterhalten, die sich in Bezug auf unsere Seelen ganz ungeistlich verhalten. Wenn ich wie David wäre, lehre mich deine Wege, o Herr, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mir von ganzem Herzen und deinen Namen Ehre erweisen auf ewig. Das ist der ganze Mensch. Du bist eine ganze Person, du bist ein ganzer Mann, eine ganze Frau. Du hast Schmerzen im Leib und Schmerzen in der Seele aufgrund des großen Feindes, der dich zerstören will. Du hast einen Gott, der deinem Leib dient, aber auch deiner Seele. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du ein neues Herz und du bist erfrischt und erneuert. Und eines Tages wird der Herr dir einen neuen Leib geben, ohne Schmerzen und ohne Sünde, vollkommen. Deine Bitten sollten ein bisschen mehr umfassen als nur eine Liste von medizinischen Krankheiten. Das muss da sein, das ist der richtige Platz dafür. Diese Dinge beeinflussen auch die Seele und führen uns in Depression. Aber ich ermutige dich, wirklich ein ganzes, vollständiges Gebetsleben zu haben, wo du bittest um Hilfe für alle deine Teile von dem, was du bist. Das vierte, Flehen ist ein Gebet des Glaubens. Als David betet, das seht ihr in jedem Vers, zumindest in der English Standard Version, ist der erste Vers meistens die Bitte und das zweite ist dann der Ausdruck des Glaubens. Vers 2, bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Sei mir gnädig, o Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Wenn David hier betet, betet er nicht nur für gute Dinge, sondern er betet mit einem Herz, das im Glauben wirkt. Ich habe das auch im Gebetstreffen gesagt. Es ist so oft, dass wir mit Herzen beten, die nichts erwarten, die ungläubig sind. Mach das nicht. Bete glaubend, dass der Herr dir Gutes tun will. Bete demütig, weil du nicht weißt, ob Gott das tun wird. Das ist fein. Das ist in Ordnung. Aber wenn du betest, dann glaube, dass Gott das Beste für dich will und dass er dich liebt, dass er dich hört. Es heißt, dass er ein Hirte ist und kein ungerechter König. Er ist ein Hirte und er kennt die Schafe und er kennt ihre Sorgen und ihre Rufe um Hilfe. Und er ist nicht nur ein Hirte, sondern ein guter Hirte. Glaube das. Bete im Glauben, bete so wie David das tut. Bete erwartungsvoll. Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Verleihe deinem Knecht deine Stärke und hilf dem Sohn deiner Magd. David betet, weil er glaubt, dass Gott ihn retten wird. Welche andere Hoffnung hat er? Wer anders kann ihm Gutes tun? Wer anders kann dir Gutes tun in diesem Land? Außer dem Herrn des Himmels, weißt du nicht, wie gut er ist? David weiß das. Vers 8, dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleicht deinen Werken. David glaubt an seinen Gott und es gibt keinen wie ihn. Und er ist vollständig heilig und gut. Und wenn David bittet, weiß er, dass Gott es beantworten wird, ob es jetzt so ist, wie David es wollte oder sonst anders, ist egal. Er ist der Herr, der so groß über deinen Bitten steht, auch geistlich oder leiblich, selbst wenn du es in dieser Welt nicht siehst. Er wird dir Besseres geben, als du verdienst und Besseres, als du erbittest. Das fünfte, dieses Flehen steht nicht alleine. Als wir in den letzten 5 Wochen durch die Psalmen durch sind, haben wir viele Dinge betrachtet. Anbetung, Trost, Dank, Bekenntnis und viele andere Dinge. In diesem Psalm haben wir Flehen. Und wie David nun das hier bittet, dann hat er noch viel in seinem Gebet. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge tun, dass wir danach streben, eine Ausgeglichenheit zu haben. In diesem Gebet haben wir kein Sündenbekenntnis, aber wir haben eine Bitte um Rettung. Wir haben David, der bekennt die Armut seiner Seele. Vielleicht bedenkt David hier auch seine Sünden. Vers 1. Vers 5. Denn du, das ist die Anbetung. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Er betet den Herrn an. Vers 7. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Das ist Trost. Vers 12, das Danksagen. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Davids Herz dreht sich um Gott. Und warum ist das so? Dass seine Gebete nicht einseitig sind? Es ist deswegen, weil er keinen einseitigen Gott hat. Es geht ihm um den Herrn, der ihn auch dazu bewegt, ein vielseitiges Gebet zu haben, das alles umfasst, was der Herr auch ist. Ich frage mich, ob du bemerkst, wie wir hier durchgehen, dass David immer vor und zurück geht. Es klingt sehr ähnlich wie mein Gebetsleben im Privaten. Manchmal, er geht von der Bitte zu der Bergspitze der Anbetung. Und dann springt er hinab in die Bitte zurück. Und dann erhebt er sich wieder für Dank, für Danksagung. Das ist eine wunderbare Sache. Da ist Bewegung in seinem Gebetsleben. Möge das auch bei uns sein, dass wenn wir Dinge erbitten vom Herrn, dass wir auch uns selbst daran erinnern, während wir die Herrlichkeit Gottes zu ihm selbst zurücksprechen, dass er gut ist. Wenn du deine Seele stärken willst, dann bitte nicht nur Dinge, sondern erinnere dich daran, dass Gott mächtig und gut ist und dass er dir geben wird nach deiner Bitte und sogar besser als du bittest. Nicht nur ihn lobend oder anbetend, sondern auch bedenkend, dass dein Herz sündig ist und vergebungsbedürftig. Hab ein Gebetsleben, das ein Gebetsleben ist. Der Grund, warum wir ein so vielseitiges Gebetsleben haben, ist auch derselbe Grund, warum wir nicht jeden Abend dasselbe essen. Ein Teil davon ist, wir werden gelangweilt von demselben Essen. Du möchtest mehr von den Wundern dieser Welt schmecken, aber ein Grund ist auch, dass dein Körper verschiedene Nährstoffe braucht und er verlangt nach ein bisschen mehr als nur immer Erdnussbutter. Und Gebet ist genauso. Das Gebetsleben muss variieren, denn wenn es nicht ist, dann wirst du auch andere Dinge in deinem Leben weniger tun, wie zum Beispiel dem Herrn danken. Wir sollen danken. So lass mich dich ermutigen. Habe ein sich veränderndes Gebetsleben. Bete für den ganzen Menschen. Bete mit Gott im Zentrum des Gebets. Und lass den souveränen Herrn deine Seele demütigen, dass du erinnert wirst daran, dass er gut ist. Und dass es auch angebracht ist, kleine und große geistliche und körperliche Anliegen vor ihn zu bringen und von ihm Gnade zu empfangen als Gegenzug. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, unser Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns hörst. Du bist gut und gnädig und gibst uns überfließend. Herr, du bist ein treuer Gott und du wirst uns niemals verlassen noch vergessen. Du gießt deine Liebe in uns aus und wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir dich bitten. Und du hörst uns, wenn wir bitten um Menschen, die körperliche Beschwerden haben. Ach Herr, hilf uns zu glauben an einen Gott, der auch auf geistliche Bedürfnisse reagiert. Herr, wenn wir bitten um unsere Kinder, dann gib uns Herzen, die erwarten, dass du sogar unsere Bitten übersteigen kannst. Und dass du auch der Einzige bist, der unsere Kinder retten kann. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns konfrontierst mit der Größe deiner Heiligkeit. O Herr, dass wir ein Volk sein mögen, das betet wie David, weil du doch auch der bist, der Planeten in deiner Hand hältst und der die Sterne an ihrem Platz hält und der die Gravitation einsetzt. Und du bist der, der jede Tiefe geschaffen hat. Du bist der, der unsere Haare geschaffen hast und unsere Augen und unsere Ohren, unsere Herzen, unsere Personalität, unsere Stimmen. O Herr, lass uns ein Volk sein, das dich als den regierenden Herrn sieht, der sein Volk befreit hat, der Gott, der Plagen auf die Ungerechten sendet und der die Gerechten ins heilige Land führt. Der Gott, der sogar, obwohl das Volk seiner eigenen Auswahl sich von ihm abgewendet hat, sich nie von ihnen abwendet, sie nicht aufgegeben hat, ihnen ein Gesetz gegeben hat, dass sie ihm gefallen mögen. Lass uns das Volk sein, das weiß, dass du der König unserer Seelen und unseres Lebens bist, der im Himmel regierst und der auch wiederkommen wird. Lass uns ein Volk sein, dass wenn wir ins Gebet kommen, dass wir wissen, dass jeder Atemzug ein Geschenk deiner Gnade ist. Lass uns ein Volk sein, o Herr, dass wenn wir anbeten, dass wir mit unserem ganzen Herzen und allen unseren Stimmen und Seele und Leib unterordnen, dass das dir untergeordnet ist. Vater, wir bekennen, dass wir ein bedürftiges Volk sind und dass wir abseits von deiner Hilfe gar nichts tun können. Vater im Himmel, wir bitten diese Dinge im Namen und in der Gnade von Jesus. Amen.